Wir haben einen kleinen spaßigen Hinweis für euch. Habt ihr Bock auf einen Indoor-Spielplatz und wollt ihr darin tanzen und rutschen und übelst abgehen, Leute?
Am 11.01.2019 ab 14 Uhr.
Das ist ein Freitag, das heißt, ihr seid alle in Wochenendstimmung und wir können da übelst abgehen. Und da ist wirklich jeder willkommen. Das ist für Familie, das ist für klein, für ganz klein, also wirklich Kleinkinder gibt es einen Kleinkindbereich, aber auch für ganz groß. Also freut euch auf die Riesenrutsche, 3D-Laser-Minigolf, Lasertag, Indoor-Spielplatz, Live-DJ wird am Start sein, Live-Entertainment bei Big Mo and Till
und viele weitere Überraschungen. Tickets bekommt ihr unter www.spaß-manufaktur.de. Ja,
herzlich willkommen zu Jungfräuliche Väter.
Mein Name ist Till, ich bin 35 Jahre alt und seit jetzt 18 Monaten Vater.
Ich muss jedes Mal wieder überlegen.
Stimmt.
Mein Name ist Mo, Biggidi 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 Big Mo. Ich bin 30 und mein Sohn ist genauso alt wie der von Till, wie Tiny Till. Mini Mo ist auch 18 Monate. Und wir freuen uns, dass wir wieder einen Gast haben. Kurze kleine Vorstellung, er wurde vom Times Magazine gekürt zu einem von den 10 Next Generation Leadern. Er hat Bundeskanzlerin Angela Merkel fleißig die Schweißperlen auf die Stirn getrieben, denken wir. Er ist Bundesvorsitzender der Jusos, der Jugendorganisation der SPD und er heißt Kevin Kühnert.
Ja, danke für die Einladung euch beiden.
Von einem Politiker aus ihrer Partei stammt folgender Satz: Familie und das ganze Gedöns. Er hat damit das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend beschrieben. Also sportlicher Satz, finde ich an der Stelle. Wie würde man heute auf so eine Aussage reagieren? Gäbe es heute überhaupt noch solche ähnlichen Aussagen? Finden solche Aussagen in der Politik noch statt? Oder ist das eher schon was Ungewöhnliches? Weil ich finde das schon ein bisschen despektierlich so für den Bereich, der doch sehr wichtig ist und eine ganze nächste Generation eigentlich prägen muss.
Ja, ich würde zumindest sagen, in der SPD ist das heute so nicht mehr möglich. Das ist ja ein Satz von Gerhard Schröder und auch wenn der klingt wie aus dem vorvorletzten Jahrhundert, der ist ja gerade mal 15 Jahre her, dass er das gesagt hat.
Gar nicht so lange, ne?
Ja, aber es wirkt wie aus einer anderen Welt tatsächlich. Ja. Ich will nicht ausschließen, dass auch bei uns das noch ein paar Leute denken, aber man spricht es wirklich so nicht mehr aus und die meisten fühlen es auch nicht mehr so. Man muss ja nur sehen, die Ministerin, die heute dafür zuständig ist, für Frauen, für Jugend, für Familie und Senioren, Franziska Giffey, ist eine der prominentesten Gesichter in der Bundesregierung. Die kennen die allermeisten Leute. Das ist sicherlich vor 15 Jahren auch noch anders gewesen.
Wie wäre denn Ihre Reaktion darauf gewesen? Oder wie wäre Ihre Reaktion heute, wenn heute jemand das nochmal so sagen würde?
Familie und das ganze Gedöns.
Ja, ich würde hinterfragen, ob so eine Person heute noch für politische Verantwortung wirklich geeignet ist. Weil was ist denn das wichtigste Mittel, was Leute, die Politik machen, in der Hand haben? Das sind die Worte, die sie benutzen. Mit den Worten kann man viel kaputt machen auch. Und deswegen sollte man das sehr mit sehr viel Bedacht benutzen. Und er hat ja nicht einfach nur über ein Ministerium schlecht geredet. Er hat damit über ganze Bevölkerungsgruppen schlecht gesprochen. Und man muss ja auch manchen Leuten wieder in Erinnerung rufen, wir reden bei Frauen auch nicht über irgendeine gesellschaftliche Minderheit. Frauen sind fast 52% dieser Gesellschaft. Also wenn überhaupt hier jemand die Minderheit ist, dann sind es die Männer.
Oh ja, dann sind wir das hier.
Hier im Studio sind wir nicht die Minderheit.
Aber ganz kurz noch, also kann man schon davon sprechen, dass es sozusagen in der Politik dann einen Wechsel gegeben hat, also eine Sensibilisierung für das Thema Familie und Kinder?
Ja, und das hat natürlich auch viel damit zu tun, dass Frauen heute präsenter sind in der Politik. Noch nicht so sehr, wie es sein könnte, aber da haben ja Generationen gerade auch von Frauen für gestritten. Wir haben in diesem Jahr, im Jahr 2018, 100 Jahre Frauenwahlrecht gefeiert. Ne? Das klingt immer so viel, aber eigentlich ist das noch gar nicht so lang, dass Frauen in Deutschland wählen dürfen. In der Schweiz zum Beispiel erst seit den 70er Jahren. Da sind irgendwie meine Eltern schon in der Schule gewesen. Also das finde ich echt
vorstellen.
Krass, wie kurz diese Zeiträume eigentlich sind. Und dass wir heute eine Bundeskanzlerin haben und alle großen Parteien gerade von Frauen geführt werden, ist die Ausnahme von der Regel lange Zeit gewesen. Und aber so kommt es jetzt langsam in die Köpfe rein, dass das eigentlich der normale Gang der Dinge sein sollte.
Okay, dann habe ich noch eine Frage und zwar, also es wird ja mal sozusagen Kinderrechte ins Grundgesetz ganz groß plakativ gesprochen. Was ist das Besondere im Vergleich zu allgemeinen Menschenrechten und was bedeutet das für Kinder? Also wo ist da das Besondere eigentlich dran?
Häufig wird diese Forderung ja abgelehnt, genau mit dieser Aussage, es gibt doch Menschenrechte und Kinder sind doch auch Menschen, es gibt doch jetzt gar keinen Grund, nochmal extra was aufschreiben zu müssen für die. Aber ich finde, wir müssen uns vor Augen führen, Kinder sind gerade als Minderjährige, als Schutzbedürftige, haben ein besonderes Schutzbedürfnis einfach, weil sie natürlich der Verantwortung ihrer Eltern ausgesetzt sind, weil sie vielfach auf dieser Welt Gewalt erfahren. Es gibt Kindersoldaten, es gibt Kinderarbeit, also ganz, ganz viel Umgang mit Kindern, der nicht so ist, wie wir uns das vorstellen. Und wenn man das nicht möchte, dann muss man das auch ganz explizit aufschreiben und nicht nur sagen, naja, die sind halt irgendwo mitgemeint und denkt euch irgendwie euren Teil dazu, sondern wo jemand besonderen Schutz braucht, da sollte der auch benannt werden, weil es auch eine Verpflichtung für Politik und für Gesellschaft ist, zu sagen, wir kümmern uns ganz besonders um die Schwächsten in dieser Welt und versuchen dafür zu sorgen, dass es ihnen bestmöglich geht. Und wir wollen übrigens auch, dass sie beteiligt werden. Ich meine, klar, man darf in Deutschland, wenn man noch nicht 18 ist, nicht wählen. Aber das ist ja nicht die einzige Möglichkeit, sich demokratisch zu beteiligen. Es geht auch darum, dass in Schulen und in Kindergärten ganz selbstverständlich heute Kinder mitbeteiligt werden müssen, wenn es darum geht, wie wird dieser Ort gestaltet? Was machen wir da zusammen? Wie werden Konflikte miteinander aufgelöst? Dafür muss man nicht volljährig sein. Eine Meinung hat man auch schon vorher.
Ja, das stimmt. Manche zumindest. Und hoffentlich viele.
Aber manche haben es mit über 18 auch immer noch nicht.
Das dauert dann noch ein bisschen dann.
Das stimmt auch.
Und finden Sie dann, dass man solche Kinderrechte im Grundgesetz staffeln müsste? Weil eigentlich, wenn man das vom Schutz betrachtet, dann brauchen ja verschiedene Altersgruppen verschiedenen Schutz. Ne? Also die Babys, die nichts sagen können, die brauchen besseren Schutz als die 14-Jährigen, die schon ein bisschen besser reden können und auch mehr beschreiben können, was genau los ist in ihrem Leben und so weiter. Was denken Sie da?
Naja, verschiedene Rechte werden unterschiedliche Altersgruppen verschieden betreffen. Na, also wenn es um den Schutz vor körperlicher Gewalt geht, dann ist es vor allem für sehr, sehr kleine Kinder häufig ein Problem, weil Gewalt in der Erziehung, wenn wir über die Kleinsten reden, leider häufig immer noch eine große Rolle spielt, wo immer noch Eltern glauben, das sei ja legitim, Gewalt dort anzuwenden, und das ist es eben überhaupt nicht. Aber es geht natürlich auch um andere Fragen. Es gibt einen ganz tollen Satz in der sogenannten Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen. Das ist ein Papier, das ist kaum mehr als 20 Jahre alt. Das haben fast alle Staaten der Welt unterschrieben, und da steht der schöne Satz drin: Kinder und Jugendliche sind an allen Fragen, die sie betreffen, zu beteiligen. Und in Deutschland haben wir das auch in fast alle Gesetze so reingeschrieben. Und was heißt das eigentlich? Also an was draußen vor der Tür passiert, nehmen Kinder und Jugendliche denn nicht teil? Die benutzen unsere Grünanlagen, die Sportanlagen, die gehen in Schulen, in Jugendclubs, die fahren mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, die wohnen irgendwo. Also nahezu alles, was draußen passiert, betrifft Kinder und Jugendliche, und deswegen müssen sie auch das Recht haben, sich dazu zu äußern, und es darf eben nicht sein, dass man dafür erstmal 5 Semester Verwaltungswissenschaften studiert hat, um zu wissen, wie reden Leute in der Politik und in der Verwaltung, weil das ist auch ein häufiges Problem. Kinder und Jugendliche haben eine Idee, haben eine Forderung, und dann kommt irgendein Politiker oder jemand aus einem Amt zu ihnen und haut ihnen irgendwelche Gesetzestexte um die Ohren, und dann haben die danach schon gar keinen Bock mehr, sich zu engagieren, weil sie nicht das Gefühl haben, dass ihnen auf Augenhöhe begegnet wird. Und da muss jemand moderieren dazwischen, weil diese Anliegen sind wichtig, auch wenn die sich vielleicht nicht so ausdrücken können, wie wir das in den Parteien machen.
Mann, und das Schlimme ist, das Kind kann sich ja logischerweise nicht aussuchen, wer die Eltern sind, aber die Eltern können sich aussuchen, ab wann sie ein Kind kriegen. Und das heißt, das Schlimme ist, wenn es dann Eltern sind, die gar nicht dazu in der Lage sind oder die einfach nicht fähig sind, ein Kind groß zu erziehen, weil die denken, schlagen ist voll okay oder weiß ich was, dann muss das Kind immer leiden. Und was man da, glaube ich, auf jeden Fall braucht, ist irgendwie Aufklärung oder ein Informationsfluss, weiß ich nicht, oder ein Elternführerschein. Aber das würde auch nicht gehen. Man kann ja nicht so in die Gesellschaft eingreifen mit einem Elternführerschein. Aber ja, es ist ein schwieriges Ding. Ich glaube, aber Aufklärung ist auf jeden Fall da schon mal das A und O.
Ja, aber Elternführerschein, gutes Stichwort. Was halten Sie vom Elternführerschein? Sinnvoll, nicht sinnvoll? In welcher Ausprägung, wenn sinnvoll?
Naja, wer soll den ausstellen am Ende?
Und die jungfräulichen Väter machen das sehr gerne. Genau.
Nur wenn ihr so viel Zeit habt. Nee, aber ich glaube, es gibt natürlich schon Sachen, die wir als Gesellschaft von Eltern erwarten. Ne? Zum Beispiel eben, dass die Erziehung möglichst ohne Gewalt auskommt und dass dem Kind beste Chancen zur Verfügung gestellt werden. Das ist irgendwie klar. Sowas steht ja auch an vielen Stellen in Gesetzen einfach drin. Aber wer soll das am Ende tatsächlich überprüfen? Ne? Es gibt natürlich es gibt ja Stellen in so einem Staat, die auch einschreiten, wenn jemand den Verdacht auf eine Kindesmisshandlung oder so anmeldet, dass dann eben auch Leute vom Jugendamt vorbeikommen und nachgucken. Das gibt es ja auch. Aber jetzt vorab dann immer schon dahin zu gehen und mit denen Training zu machen, ich weiß nicht, ob es funktioniert, zumal es ist halt auch ein Unterschied. Ich kann natürlich mir so eine Puppe auf den Arm nehmen und simulieren, wie wäre das wohl, wenn das mein Kind ist. Aber das wisst ihr selber am besten. Der erste Moment, wo man das eigene Kind tatsächlich im Arm hat, ist das kann man nicht vorher üben oder so. Das ist ein so einzigartiger Moment, was einen da irgendwie an Gefühlen dann auch überkommt. Da muss man sich dann nochmal ganz neu mit auseinandersetzen.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und ich denke auch, dass es schwierig ist, sowas in Form von einem Führerschein einzuführen. Aber ich finde die Idee, finde ich irgendwie witzig.
Ist eine gute Idee vielleicht für einen Netflix-Film oder so.
Ja, genau. Der Elternführerschein, so eine neue Serie. Auch nicht schlecht. Und dann habe ich noch eine Frage. Und zwar, es ist auch immer wieder das Thema, gerade hier in Berlin, die sogenannte Clan-Kriminalität. Und damit einhergehend kam auch stellenweise die Forderung auf, dass man gesagt hat, man sollte Kinder aus, sag ich mal, Familien, wo jetzt vielleicht die Eltern kriminell auffällig werden, wo ja auch immer noch, also die Frage ist erstmal, ist jemand wirklich verurteilt, ist er irgendwie nur, es liegt ein Verdacht vor, dass man dort Kinder aus der Familie nimmt. Beziehungsweise es wurde sogar auch so weit gegangen, dass gesagt wurde, das müsste man als Strategie anwenden, um Familienstrukturen in irgendeiner Form zu zerbrechen oder so. Ist jetzt nicht meine Meinung, aber es steht so im Raum oder wurde auch schon gefordert. Wie sehen Sie das?
Das finde ich eine ganz gefährliche Diskussion, weil was heißt das dann in der Praxis? Ich habe Leute, die verhalten sich nicht so, wie wir als Gesellschaft wollen, dass sie sich verhalten. Die brechen Gesetze, die handeln irgendwo auf dem Schwarzmarkt, die erpressen Schutzgeld oder ähnliches. Wollen wir alles nicht, so weit einverstanden. Und jetzt nehmen wir dann Kinder quasi als Pfand von diesen Leuten, um sie dazu zu bringen, dass sie sich ordentlich verhalten. Das heißt, die Kinder werden eigentlich in Geiselhaft genommen, um bei ganz anderen Leuten, nämlich bei ihren Eltern, etwas zu erwirken. Und das finde ich absurd. Wenn wir das ernst meinen, dass das Wohl des Kindes immer im Vordergrund stehen sollte, dann dürfen Kinder nicht so ein Streitinstrument zwischen Einzelpersonen und dem Staat sein, sondern deren Interessen müssen dann wirklich im Mittelpunkt stehen. Und das heißt eben auch, wenn die Eltern von Kindern straffällig werden, dass wir trotzdem dafür sorgen müssen, dass sie so lange wie möglich bei den Eltern bleiben können, solange für sie selbst keine Bedrohung davon ausgeht, weil Eltern sind nun mal die wichtigsten Bezugspersonen. Und ich kann einem Fünfjährigen nicht erklären, dass seine Eltern jetzt leider straffällig sind und er die deshalb böse finden muss, sondern es wird auch irgendwann die Zeit hoffentlich nach der Straffälligkeit geben, wo dieses Kind ein gutes Verhältnis zu seiner Familie, zu seinen Eltern haben muss. Und daher sollte nicht der Staat entscheiden, wann man getrennt wird von seinen Eltern, außer eben es gibt eine wirklich persönliche Bedrohung für das Kind davon aus, dass was anderes.
Aber das finde ich, das ist halt echt so ein Punkt, ne? Weil ich finde, das ist eigentlich Wahnsinn, dass solche Vorschläge dann überhaupt kommen, weil genau das ist der Punkt. Eigentlich sagt man ja, man möchte die Kinder insoweit von den Eltern trennen, dass man ihnen die gleichen Möglichkeiten gibt wie anderen Kindern, dass man sagt, okay, sie sollen genauso aufwachsen. Und da gehört ja einfach das Elternteil, egal was das Elternteil macht, als wichtiger Bestandteil eigentlich dazu. Und dann die Kinder da rauszunehmen, finde ich eigentlich auch, ist Wahnsinn, oder?
Also jetzt mal so ganz einfach gefragt, wenn man dann sagt, die Clanmitglieder machen illegales Zeug, das ist kriminell, das geht so nicht, dann muss man nicht eigentlich dann was an dem Rechtssystem machen, weil wenn sie was Illegales machen und das schlimm ist, dann müssen sie in den Knast oder was da halt für Lösungen gibt.
Also das wird ja jetzt auch schärfer verfolgt mittlerweile. Ja. Ne? Das ist ja eine Sache, die mit 4Blocks auch irgendwie ganz groß geworden ist. Einfach
muss ich noch sehen.
Ja, total. Und wo gerade in Neukölln jetzt ziemlich rangegangen wird. Wir haben da ja mit dem Martin Hickel, das ist ein ganz junger Bezirksbürgermeister, der ist auch erst Anfang 30 und hat sich jetzt total diesem Thema angenommen und schickt da jetzt auch seine Ämter regelmäßig hin. Und das ist letztlich genau das, was die Leute erwarten. Es gibt ein Problem und dafür gibt es zuständige Stellen und die kümmern sich darum, dass da regelmäßig in diese Läden reingegangen wird, dass die zugemacht werden, wenn die keine Zulassung haben, genau, dass dort Steuern abgeführt werden und so weiter. Um viel mehr geht es ja erstmal gar nicht. Und nicht, dass wir anfangen, erstmal über die Kinder zu diskutieren. Und natürlich, der Hinweis ist total richtig. Am Ende geht es darum, dass alle Kinder gleiche Chancen haben. Aber wenn man kriminelle Familien damit behandelt, dass man ihnen die Kinder wegnimmt, weil das Chancengleichheit sei, naja, wo kommen wir dann hin? Dann kommen wir an einen Punkt, wo wir irgendwann auch arme Familienkinder wegnehmen, weil die können denen auch nicht die gleichen Chancen bieten. Oder Familien, wo die Eltern eine Behinderung haben oder so. Also da kommen wir auf einen ganz komischen Pfad. Ich glaube, am besten stellt der Staat dann gleiche Bedingungen her, wenn er die Kindergärten gebührenfrei macht, so wie wir das in Berlin beispielsweise gemacht haben, wenn es eine gute Betreuung in der Schule gibt, auch am Nachmittag, falls die Eltern noch arbeiten müssen, dass man auf Klassenfahrt mitfahren kann, auch wenn man nicht aus einem reichen Elternhaus kommt. Das sind die besten Möglichkeiten, gleiche Chancen zu schaffen.
An der Stelle ist es ja so, dann könnte man ja von zwei Extremen sprechen. Sagen wir mal, man würde die Kinder den Eltern wegnehmen, sobald da irgendwas wäre, hätte man so ein riesiges Kinderheim, in dem würden dann alle wohnen. Das wäre, also das glaube ich, möchte keiner.
Lass uns mal ganz kurz über die Kita sprechen. Wir hatten neulich den Per Kussmark zu Gast und haben mit ihm über die Kita gesprochen, denn er ist quasi anti-Kita eingestellt. Er will sein Kind ohne Kita aufwachsen lassen und hatte noch eine interessante Frage in den Raum gestellt. Die Kita kriegt pro Kind Geld. Warum kann eine Mami nicht sagen, hallo, ich habe keinen Bock auf Kita, möchte aber das Geld kriegen, was die Kita kriegen würde, damit ich halt nicht unbedingt arbeiten gehen muss oder halt wenig arbeiten gehen kann. Also an sich ist es schon irgendwie eine interessante Frage, aber ich glaube, die Umsetzung ist ja sehr schwierig und da würde mich jetzt mal interessieren, was Sie darüber denken.
Erstmal muss man ja ganz wichtig festhalten, wir haben keine Kita-Pflicht im Moment. Ne? Also wir schaffen zwar super Bedingungen und das führt in Berlin auch dazu, dass zum Beispiel im letzten Jahr vor der Einschulung fast 97% der Kinder in der Kita sind. Also das spricht ja ein bisschen auch für sich, dass das fast alle Eltern nutzen, weil sie das anscheinend für ein gutes Angebot halten, aber niemand wird dazu gezwungen. So, jetzt ist es aber natürlich so, wenn wir anfangen, Leute, die eine Leistung nicht in Anspruch nehmen, dafür auszuzahlen, was kommt denn dann als nächstes? Ich schicke mein Kind nicht in die Schule und hätte dafür gerne das Geld, was der Staat dadurch spart, dass das Kind nicht in die Schule reingeht.
Gute Idee.
Also wir verfolgen ja ein Ziel auch damit, dass wir Kitas zur Verfügung stellen. Die Zeiten sind ja vorbei, wo es Kitas nur gab, damit das Kind irgendwie betreut war und die Eltern arbeiten gehen konnten, sondern Kita ist heute auch eine Bildungseinrichtung. Nicht eine, wo Lesen, Rechnen und Schreiben beigebracht wird, wie später in der Schule, aber wo auch so soziale Kompetenzen gelernt wird. Der Umgang miteinander, wo ich Kinder kennenlerne, die ich vielleicht so gar nicht kenne, die aus ganz anderen Familien kommen, aus ärmeren oder reicheren Familien. Also es geht darum, dass Kinder früh lernen, die Welt ist vielfältiger als das, was ich bei meinen Eltern zu Hause erlebe. Es gibt ganz unterschiedliche Probleme, Hautfarben, Hintergründe und so weiter und so fort. Das ist ja ein Wert an sich und da sollte man als Staat natürlich auch einen Anreiz schaffen. Das machen wir dadurch, dass das hier kostenlos ist. Niemand wird daran gehindert, die Kinder zu Hause zu betreuen, aber ich finde, dafür muss nicht gezahlt werden, weil das gab ja mal, die CDU hat sich ja mal sehr dafür eingesetzt, dass es sowas gibt und was passiert da? Es sind natürlich gerade Familien, die finanziell schlecht dastehen, die behalten dann das Kind zu Hause, weil sie dann noch ein bisschen mehr Geld kriegen in ihrer schlechten finanziellen Situation. Aber wer leidet am Ende drunter? Das Kind, weil es eben nicht die Möglichkeit hat, mit Gleichaltrigen zusammen zu lernen, sondern die werden dann in der ersten Klasse in eine ganz neue Umgebung geschmissen, kennen ihre Mitschüler alle noch nicht. Und ich glaube insofern auch hier, Kindeswohl muss im Mittelpunkt stehen und das sehe ich am besten in der Kita durchgesetzt.
Sie haben noch was ganz, ganz Wichtiges vergessen, was man von der Kita auch noch bekommt. Das sind die Kita-Krankheiten.
Ja.
Da kriegt man so eine krasse Abhärtung, dann ist man vorbereitet fürs Leben.
Und
da sind wir gerade mittendrin.
Was habt ihr schon alles durch?
Naja, jetzt gerade Minimo hat, weiß ich nicht ganz, er hustet ja schon seit 2 Wochen. Fieber war kurz weg, ist jetzt wieder da. Und die Ärzte meinte jetzt, wenn er jetzt noch einmal Fieber hat, also ab 38 sollen wir dann so ein Antibiotikum geben. Ansonsten ist ein viraler Infekt, aber vielleicht hat sich da irgendwie auf der Lunge so ein Bakterium raufgesetzt oder so. Mal gucken. Ja, und ansonsten halt Husten, Schnupfen, aber sonst noch nichts.
Bei Tiny Till, Fieber, Durchfall.
Achso, Magen-Darm Husten. Natürlich auch schon. Magen-Darm, bin ja. Ich bei Tiny Till?
Ja, ja, war auch schon.
Aber dadurch fühle ich mich auch abgehärtet, weil er ist seit 2 Wochen krank, Minimo, und bei mir ist bis jetzt immer noch nichts.
Und das
ich bin ein Biest!
Und das ist das eigentlich Gute an der Kita.
Dass die Eltern abgehärtet werden.
Nee, jetzt nochmal eine Frage und zwar sozial gerecht. Und zwar hört man immer wieder, das muss sozial gerecht sein oder sollte sozial gerecht sein. Jetzt wird es eine Erhöhung des Kindergeldes geben. Im ersten Schritt, glaube ich, um 25 Euro, dann nochmal um 15 Euro. Meine Frage an der Stelle, wie ist das, wenn zwei Elternteile gut verdienen und andere, sage ich mal, deutlich weniger verdienen? Die wirklich gut verdienen, müssen die unbedingt noch diese Erhöhung bekommen? Also, weil ich kenne auch im Bekanntenkreis Leute, die einfach sagen, ja, das ist nett, aber muss jetzt auch nicht sein. So ähnlich auch mit den Kita-Gebühren, wo viele sogar sagen, naja, wir wären bereit, eine kleine Gebühr zu bezahlen. Also ist schön, wenn wir es nicht müssen, aber wir wären bereit und wir könnten es finanziell auch. Wäre es nicht sozialer, sozusagen das irgendwie auch ans Einkommen zu koppeln?
Ich mache das mal am Beispiel der Kita-Gebühren. Also das Prinzip ist ja das Gleiche dabei. Es gibt Leute, die sagen, wir verdienen richtig gut. Warum soll der Staat denn für uns die Kita-Gebühren frei machen? Wir können uns das doch leisten. Und damit haben sie erstmal recht, sie können sich das leisten. Okay, soweit in Ordnung. Dahinter steht letztlich die Frage, wie gehen wir damit um, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo wir reiche Leute und arme Leute haben und wir wollen Gerechtigkeit herstellen. Wie machen wir das? Mache ich das jetzt wirklich über Kita-Gebühren? komme ich dann nicht in ein System rein, wo ich auch anfangen muss, dass Leute, die mehr verdienen, mehr für die BVG zahlen müssen, für ihr Monatsticket, dass die mehr für die Parkgebühren zahlen müssen als andere, weil sie können sich davon mehr leisten, dass sie mehr für ein Knöllchen zahlen müssen als andere. Dafür gibt's eigentlich eine andere Erfindung, und zwar eine, die viel weniger Bürokratie verursacht. Dafür hat sich der Staat mal Steuern ausgedacht. Ja, da sollen Leute, die richtig viel verdienen, mehr von abgeben als Leute, die weniger verdienen. Darüber verteilen wir gerecht das, was die Gesellschaft erwirtschaftet. Und dadurch hat dann auch jeder, wenn das ein gutes Steuersystem ist, seinen Anteil beigetragen. Und da müssen wir nämlich nicht mehr anfangen, bei jeder Dienstleistung, die ich irgendwo im Alltag in Anspruch nehme, immer erstmal zu fragen, was ist dein monatliches Einkommen? Und hier hättest du jetzt noch einen Gebührenbeleg. Das macht es doch für alle am Ende nur anstrengender und baut Hürden auf, die wir eigentlich nicht haben sollten.
Und vor allen Dingen ist dann auch so ein bisschen, finde ich, die Privatsphäre weg, wenn man überall so seinen finanziellen Stand so preisgeben müsste. Ne?
Man müsste dann muss,
ne? Ja, genau. Also dann kann, das Beispiel fand ich gerade ganz gut mit dem Parkticket, dann könnte man wahrscheinlich am Parkticket schon sehen, wie viel der verdient oder so. Und das stimmt.
Und wir haben mit Grundrechten vorhin angefangen. Also ich finde das auch einfach wichtig. Bildung ist ein Grundrecht. Und ich vertrete einfach den Standpunkt, für Grundrechte zahlt man nicht. Wir zahlen ja auch nicht dafür, dass wir unser Wahlrecht wahrnehmen dürfen oder so, sondern es steht uns zu. Und so sollte das bei einer Bildungseinrichtung auch sein. Dem Staat ist es ein Anliegen, dass Kinder gebildet werden, und dann erheben wir dafür auch keine Gebühren, sondern wir wollen ja von denen was. Das sind ja diejenigen, die in Zukunft arbeiten sollen, die Rente ihrer Eltern erwirtschaften sollen, die den Laden am Laufen halten. Dafür sollen die auch eine gute Ausbildung haben.
Mal eine Zukunftsvision. 3 Ks in Deutschland. Kevin Kühner, Kanzler. Wir nehmen mal an, die Strukturen haben sich so weit verändert, dass Sie eine Entscheidung sozusagen treffen könnten, von heute auf morgen sagen könnten, das soll ab heute gelten für Deutschland. Ist ein Gesetz, eine Änderung, sage ich mal. Und
quasi ein Joker.
Ein Joker in der Hand.
Den Machtjoker.
Sie haben einen Joker in der Hand. Familienpolitisch gesehen, welcher wäre das? Was würden Sie sagen, das kann sich ändern? Es kann auch sowas, sag ich mal, so ein bisschen Absurdes sein oder halt was ganz klassisch Politisches. Einen familienpolitischen Joker.
Ja, ich würde wirklich sagen, dass jedes Kind gleich wert ist und dass damit alles, was so ein Kind bis es groß ist, durchmacht, dass das komplett gebührenfrei gestellt ist in der Gesellschaft. Dass niemand fragt, was ist dein Hintergrund, was sind deine Eltern, ziehen die dich alleine oder zu zweit oder zu fünft, was verdienen die im Monat, wo kommt ihr her, sondern dass einfach die gleichen Bedingungen für alle herrschen. Dazu gehört ganz viel, und nicht nur die Frage von Kita-Gebühren. Ich finde auch sowas wie Privatschulen oder so finde ich eine ganz komische Sache. Also ich finde, wir sollten alle zusammen zur Schule gehen, und es soll nicht so Upper-Class-Schulen geben, wo irgendwie Leute dann so eine Heititai-Welt sich erkaufen können, sondern das Leben ist irgendwie vielfältig und bunt, und das sollen Kinder auch von klein auf kennenlernen, und das würde ich mir wünschen.
Und sind die Klassenfahrten auch mit drin?
Die Klassenfahrten sind selbstverständlich auch mit drin. Ja, na klar. Ja gut, die werden halt immer noch ins Schullandheim gehen am Ende, ne? Und das ist dann nicht immer geil.
Nicht ins 5-Sterne-Resort in Bad Saro oder so.
Ja, das wäre auch nicht schlecht. Mal schauen. Herzlichen Dank, dass Sie hier gewesen sind.
Ja, vielen Dank für die Zeit.
Danke für die Einladung.
Ja, und wenn Sie Kanzler sind, dann treffen wir uns immer, ne, auf dem Käffchen.
Allerspätestens dann.